Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, ist das wirklich ein Durchbruch, der da heute Nacht erzielt wurde?
Nein, Durchbruch kann man es nicht nennen. Es könnte sehr wohl der Anfang eines Stabilisierungsprozesses sein. Es gibt im Abkommen leider noch viele Schlupflöcher, über die man, wenn man sozusagen diesen Prozess torpedieren will, das auch erreichen kann. Er setzt aber im Gegensatz zum alten Minsker Abkommen klare zeitliche Staffelungen und Zeitleisten fest, in denen die einzelnen Schritte umgesetzt werden müssen. Das ist einmal ein Riesenfortschritt.
Kernpunkt ist ja, wie eben schon in den vorhergehenden Minsker Abkommen, eine Waffenruhe ab Sonntag 0 Uhr. Warum sollte die jetzt eingehalten werden, da es ja auch die vergangenen beiden Male nicht geklappt hat?
Die vergangenen beiden Male hat man die Ausrufung der Waffenruhe allein aufgrund des Vertragstextes schon einfach unterlaufen können. Das zweite war, dass damals vor allen Dingen in der russischen Führung die langfristigen Konsequenzen und die Schwierigkeit einer weiteren militärischen Konfrontation nicht so bewusst waren, wie das heute ist. Wir haben heute eine ganz andere Situation politisch, innenpolitisch in den USA. Die Bereitschaft der USA, wie auch mancher europäische Staaten, an die Ukraine Waffen zu liefern, ist höher. Die Kampferfahrung der ukrainischen Streitkräfte ist gestiegen, auch wenn die Performance in manchen Teilen noch nicht berauschend ist, muss man doch sagen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte weit besser geschlagen haben, als man das vermutet hatte damals noch im Herbst. Und es gibt auch ein, wenn auch bescheidenes Trainingsprogramm, das für diese Streitkräfte im Platz ist. Das heißt, die Kosten für eine weitere Eskalation werden mit der Zeit steigen. Und das ist eine Situation, die in Russland meiner Ansicht nach doch zu einem gewissen Nachdenken geführt hat, ob man einen Abnutzungskrieg gegen die Ukraine unter den sozusagen vorkalkulierten Kosten gewinnen kann oder ob diese Kosten nicht unverhältnismäßig höher sind.
Eine Waffenruhe, wenn sie denn in Kraft tritt und eingehalten wird, die müsste ja auch kontrolliert werden. Gibt es da Instanzen, die das kontrollieren können oder ist das dann wieder nur eine Selbstverpflichtung, eine freiwillige?
Das ist eine der Probleme. Es steht zwar im Abkommen drin, dass die OSZE dieses überwachen soll und es ist auch explizit erwähnt, dass die OSZE dazu auch technisches Gerät, vor allen Dingen auch Drohnen, einsetzen darf. Es ist natürlich so, dass die OSZE zurzeit mit ihrer Präsenz nicht das gesamte Lagebild in dem großen Raum, der für die verschiedenen Rückzugszonen vorgesehen ist, das geht ja dann auch in die Tiefe von beiden Demarkationslinien, dass hier die OSZE-Präsenz nicht groß genug ist. Das heißt, die OSZE müsste, was ihr Zahl ihrer Beobachter wie auch die Anzahl des technischen Geräts angeht, hochgefahren werden, um effektiv überprüfen zu können, wie es um die Implementation dieses Abkommens steht. Und wenn man sich das Minsker Abkommen durchliest, dann sind gerade was also den Rückzug von schweren Waffen, Artilleriesystemen und Feldraketenwerfern angeht, hier die Zeitleiste schon relativ forsch. Also die müssen relativ knapp zurückgezogen werden. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die OSZE auch zur Überwachung in der Lage ist.
Die Erklärung beinhaltet ja auch die Achtung der Souveränität und die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, wie es in dem Text heißt. Ist damit Neurussland vom Tisch?
Also Neurussland im Sinne eines unabhängigen Staates oder Angliederung an die Russische Föderation ist vom Tisch. Das heißt aber noch nicht viel, weil Russland ja diese zwei Provinzen auch nicht formell aus dem ukrainischen Staatsverband lösen wollte. Es wollte sie eher benutzen, um innerhalb der Ukraine über eine Föderalisierung eine Vetoposition in Entscheidungen in Kiew zu erwirken. In dem Sinn hat das nicht wirklich viel gebracht. Eine andere Frage ergibt sich, wie man natürlich dann langfristig mit dem Problem der Krim umgeht, weil natürlich die Definition der territorialen Integrität der Ukraine sich in Moskau und in Kiew auf eben ein anderes Territorium bezieht. Und wenn man will, kann man daraus natürlich auch einen politischen Strickfaden knüpfen.
Und auch die Ankündigung, Waffen zu liefern, hat ja großes Aufsehen erregt in der vergangenen Woche aus Washington. Ist auch diese Option, also da eine noch größere Spirale an Militärgerät zu schaffen, vom Tisch?
Vom Tisch ist sie nicht. Ich muss sagen, dass diese Ankündigung wahrscheinlich einiges dazu beigetragen hat, dass Russland auch sich verhandlungsbereit erklärt hat. Natürlich wird man jetzt in den USA zuerst einmal prüfen, wie es jetzt um die Umsetzung dieses Minsker Protokolls aussieht, auch um keine Vorleistung einer Eskalation zu leisten. Vom Tisch ist die Sache natürlich nicht. Es besteht immer die Möglichkeit, der Ukraine auch Waffen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber auch eines der Druckmittel, die im Hintergrund besteht, um Putin zu signalisieren, dass er keine einfache militärische Lösung herbeiführen kann, sondern dass der Westen hier auch entgegenhalten kann und sich die Mittel vorbehält, entgegenzuwirken.
Also offensichtlich ein Einlenken, aber noch viele Fragezeichen. Sollte die für Sonntag dann gestellte Waffenruhe nicht halten, was passiert dann in diesem Konflikt? Wird er dann nochmal richtig heiß?
Also an die große Eskalation glaube ich nicht. Man muss sich da vergegenwärtigen, dass im April 2014 die Lage für die Gesamtukraine militärisch viel bedrohlicher war, als sie heute ist. Es waren die russischen Kräfte an den ukrainischen Grenzen viel größer als heute und es war ihre Dislozierung anders, sodass man damals vermuten musste, dass ein Einmarsch in der gesamten Ukraine, also inklusive Kiew, zumindest eine militärische Option ist. Heute ist das nicht mehr so. Die russischen Kräfte konzentrieren sich auf den Donbass, konzentrieren sich auf Reserven hinter dem Donbass, um möglicherweise eingreifen zu können. Die Option der gesamten Eroberung der Ukraine ist aber, das muss man seriöserweise sagen, vom Tisch. Dieser Krieg wurde als Abnutzungskrieg geführt. Er eskalierte mal ein bisschen, dann fror er wieder mal ein bisschen ein, dann eskalierte er wieder ein bisschen, um die Ukraine über diesen Krieg zu destabilisieren, um Investoren abzuschrecken, um den Reformprozess zu verhindern, um die Annäherung an die Europäische Union zu verhindern, in der Hoffnung, dass irgendwann die Ukraine aufgeben wird und sich denkt, wir können unter den Bedingungen so eines Krieges unser Reformprogramm, unseren inneren Wandel nicht vollenden und es ist besser, zu schlechteren Konditionen unter russischer Herrschaft zu leben, als diesen Krieg fortzusetzen. Das war das russische langfristige Kalkül. Das scheint zu einem guten Teil nicht aufgegangen zu sein. Wenn jetzt die Waffenruhe nicht hält, wenn jetzt die Entscheidung bei einer der Parteien fällt, man kann diesen Abnutzungskrieg weiter fortsetzen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass etwa Putin so denkt, dann wird dieser Konflikt etwa mit kleineren Höhepunkten wie etwa die völlige Vernichtung des Kessels um Debaltseve oder Frontgewinnen um Mariupol weitergehen. Die Eskalation zu einem großen, vollständigen ukrainisch-russischen Krieg an allen Fronten halte ich aber für relativ unwahrscheinlich.
Entzündet hatte sich der Konflikt ja eigentlich an der grundsätzlichen Frage einer Ost- oder Westbindung der Ukraine. Gesetzt dem Fall, der Frieden hält, ist die Ukraine dann auch auf absehbare Zeit zur Neutralität verpflichtet?
Nein, es finden sich auch im Vertrag bzw. in der Erklärung keinerlei Klauseln, die explizit eine Neutralisierung der Ukraine erwägen. Eine dauerhafte Verwehrung einer europäischen Perspektive wäre aus Kiew nicht akzeptabel gewesen. Und es gibt keine explizite Klausel, weder im Implementationsabkommen noch in der gemeinsamen Erklärung, die besagt, dass die Ukraine neutral bleiben muss.
Das sagt Gustav Gressel zum Ukraine-Gipfel in Minsk. Er ist Experte für Russland und Osteuropa beim European Council on Foreign Relations. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.